Woran denkt ihr eigentlich zuerst, wenn ihr den Namen Flavio Briatore hört? Genie, Wahnsinn, WM-Titel mit Michael Schumacher und Alonso, Crashgate oder vielleicht dann alles zusammen. Also ihr würdet immer richtig liegen. Deswegen schauen wir jetzt auf die Vergangenheit, Gegenwart und vor allem auch auf die Zukunft von Alpine. Da passieren nämlich einige spannende Dinge gerade. Ein Topstar kommt vielleicht. Es ist nicht Max Verstappen, obwohl von dem hat Flavio Briatore auch schon geredet. Und wir wissen, wenn Flavio Briatore was ankündigt, dann muss man sich auf was gefasst machen. Denn er hat im Prinzip damals die ersten beiden WM-Titel von Michael Schumacher auf die Saison genau prophezeit. Als Teamchef damals von Benetton und dementsprechend. Freut euch auf die Episode. Auf geht's.
Let's go. Ja, und was uns da immer dazwischen kam bisher, ist natürlich Alpine selbst. Ja, wir hatten diverse Skripte zu unserer lang angekündigten Alpine-Folge hier schon und dann sind Dinge passiert, alles hat sich verändert, Dinge wurden auf 7:30 gedreht und schieß mich tot. Aber jetzt ist sie da, die lang angekündigte Alpine-Folge. Heute machen wir sie einfach, auch wenn es morgen wahrscheinlich wieder alles anders aussieht.
Bei Alpine kann alles passieren.
Genau, der aktuelle Stand ist folgendermaßen, wir haben diese Episode in einige Abschnitte unterteilt, ja, und wir blicken zunächst mal ja auf die sportliche Entwicklung bei Alpine. Die ist ja eigentlich, wenn man zumindest die jüngere Vergangenheit anschaut, ganz ordentlich, ja. Alpine ist furchtbar gestartet in letzter Saison, da ging gar nichts, das Auto war viel zu schwer. Esteban Ocon und Pierre Gasly waren ja die Piloten letztes Jahr, die kurften da wirklich am Ende des Feldes rum und hatten wirklich gar keinen Spaß, aber man hat sich hingesetzt, man hat ruhig entwickelt und zwischen dem wirklich schrecklichen Saisonstart und dem Ende der Saison lagen einige Erfolge, nicht zuletzt das doppelte Podium in Brasilien. Ihr erinnert euch vielleicht noch, Regenrennen, Max Verstappen mit einer übermenschlichen Fahrt und aber dahinter mit ihm auf dem Podium Pierre Gasly und Esteban Ocon im Alpine. Das hätte wenige Wochen davor auch niemand erwartet.
Nee.
Also der Alpine A524, ja, 524, hat sich ja innerhalb der Saison erheblich verbessert. Ganz ähnlich auf einem anderen Niveau vielleicht wie der McLaren auch vor 2 Jahren oder so. Das ist natürlich mit großer Sicherheit ein Verdienst der technischen Abteilung. Da kommen wir später noch drauf zu sprechen. Hängen wir zumindest die gute Entwicklung ganz besonders an einer Personalie auf. Aber wie gesagt, dazu später mehr, wenn ich zu sehr vorgreifen. Aktuell ist es so, die Saison 2025 läuft nicht nach Plan, muss man ganz ehrlich so sagen. Bei den Testfahrten hatten wir Alpine und Williams als die heißesten Verfolger geortet, der 4 Top-Teams. Also wir haben geglaubt, dass Williams und Alpine sich da bekriegen werden um die letzten Punkteplätze. Auf jeden Fall, das sah alles sehr gut aus. Aber es kamen ja mittlerweile 2 technische Änderungen, ja, oder Veränderungen am Reglement, sage ich mal, die natürlich die ganzen flexiblen Flügel maßgeblich ja gestutzt haben, wenn man da bei der Metapher bleiben möchte. Und offensichtlich war Alpine eine dieser Mannschaften, die da sehr, sehr großen Wert drauf gelegt haben, dass sie sehr biegsame Flügel haben. Die strengeren Tests erfordern natürlich jetzt festere Flügel. Das hat der Aerodynamik bei Alpine offensichtlich sehr geschadet. Die Mannschaft krebst auch hintenrum. Hat noch nicht allzu viele Punkte auf dem Konto. Und daher hoffen wir, dass sie wieder gut entwickeln können, wenn sie das wollen in diesem Jahr. Oder dass sie schon sehr frühzeitig alles auf 2026 umgestellt haben. Das wird natürlich spannend zu beobachten sein. Aktuell läuft es nicht so, wir sind aber zuversichtlich, dass es zumindest nicht an der Technikabteilung liegt. Die hat kürzlich schon bewiesen, dass sie es grundsätzlich kann. Es gibt aber noch mehr Baustellen und die zweite ist, wie soll man sagen, das Fahrerroulette bei Alpine. Die machen ja Red Bull Konkurrenz in diesem Jahr, oder?
Ja, man könnte tatsächlich meinen, dass da irgendwie so ein bisschen was von diesem Red Bull, von der Red Bull DNA rübergeschwappt ist. Also was man sagen kann, ist, dass es eigentlich schon Ende 2024 so langsam in die Brüche gegangen ist mit der Konsistenz. Also Esteban Ocon und Pierre Gasly waren ja eine ganze Weile das französische Fahrerduo von der französischen Mannschaft. Ja? Also ich meine, es ist zwar das Team Enstone in Großbritannien, aber ist jetzt unter der Alpine-Flagge vorher eben Renault und wie sie auch immer geheißen haben, über die lange Geschichte des Teams. Aber hat natürlich jetzt sehr viel französischen Einschlag. Aber Einschlag ist ein ganz gutes Stichwort. In Monaco hat es dann gekracht zwischen Esteban Ocon und Pierre Gasly. Und da war dann relativ schnell klar, dass Esteban Ocon gehen muss. Und das war dann sogar schon vor Ende der Saison. Denn im Saisonfinale 24 in Abu Dhabi, da ist dann schon Jack Doohan eingesetzt worden. Einfach damit man ihm so ein bisschen Zeit schon mal geben kann, als es dann nicht mehr um wirklich viel ging, F1-Erfahrung live auf der Rennstrecke unter Realbedingungen zu sammeln und dann eben in die nächste Saison zu starten. Glänzen konnte er damals nicht und der Saisonstart ist ihm jetzt auch nicht wahnsinnig gut geglückt. Jetzt hat zwar immer mal wieder solide Leistungen gebracht und auch per se nicht schlecht ausgeschaut, aber zum Beispiel der Abflug in Suzuka, wir erinnern uns, wo er da mit offenem DRS dann in die erste Kurve rein ist. Ich glaube, es war die erste? Ich weiß gar nicht mehr.
Das war die erste, klar.
Genau, da ist er dann mit vollem Carajo tatsächlich abgeflogen, hat sehr viel Glück gehabt, dass da nicht viel Schlimmeres passiert ist. Und ich sag's nochmal ganz kurz, das DRS darf man da nicht aufmachen, hat auch keiner gemacht. Er hat dann gesagt, im Simulator hat es immer geklappt und auf der Strecke war es dann eben nicht so. Und wir haben uns gewundert, warum hat ihm das keiner gesagt. Also der macht ja nicht komplett alleine Simulatorarbeit, da sind dann ja sicherlich dann auch irgendwelche Ingenieure dabei. War auf jeden Fall sehr seltsam. Es gab dann auch für verschiedenste Verschwörungstheorien, dass da vielleicht irgendwas komisch gelaufen ist. Und dann wurde er auch ab Imola dann durch Franco Colapinto, der sich ja den Namen gemacht hat, zu Recht auch mit seiner furiosen Auftaktserie bei Williams. Da hat er ja auch bei uns in den Fahrernoten wirklich top Noten dann auch immer bekommen, bis er dann selber dann auch so ein bisschen zum Crash-Piloten geworden ist und dann zum Saisonende 24 so ein bisschen in der Mittelmäßigkeit versunken ist. Und da ist er jetzt auch nicht wieder rausgekommen, denn seitdem er bei Alpine im Cockpit sitzt, ist er dann auch seinerseits wieder abgeflogen, hat keine besonders guten Positionen rausfahren können. Bestes Ergebnis, was jetzt auch nicht schlecht ist, ist Platz 13 in Monaco gewesen bisher beim Europa-Triple-Header. Seitdem ist er ja dann auch wieder da, hat jetzt zwei Rennen gefahren, nicht glänzen können und schon, im besten Red Bull-Stil sozusagen, sprießen jetzt auch bei Alpine die Gerüchte, wer da wen ersetzen könnte. Und ganz spannend, Flavio Briatore, der momentane Teamchef, offiziell heißt er ja nicht so, aber faktisch ist das, hat gesagt, also am liebsten hätte er zwei Max Verstappens. Das geht natürlich nicht und ein Max Verstappen ist auch zu teuer, also müssen sie mit dem arbeiten, was
Franz Herrmann
sie haben. Genau, fährt dann vielleicht unter dem Namen Franz Herrmann. Ja. Vielleicht wäre das noch 24 und 23 gegangen, als dem Red Bull so überlegen war, dass er hätte sich dann vielleicht nochmal irgendwie in Alpine setzen können, dann auch nochmal in die Punkte fahren können, nachdem er das Rennen als erster beendet. Ja, aber das wird es wahrscheinlich nicht werden, aber ein ehemaliger Weggefährte von Franz Herrmann, also Max Verstappen, der könnte es vielleicht jetzt sensationell schaffen, denn wie man so hört, unterhält sich Flavio Briatore gerade mit Sergio Perez, der auch bei Cadillac in der ganz, ganz engen Auswahl steht. Und das wäre natürlich schon irgendwo eine Sensation, ne? Also Alpine ist, wenn sie es zusammenbekommen, sicherlich ein Team, das um Punkte fahren kann. Und auch da wieder, ich habe am Anfang gesagt, Dave, Flavio Briatore hat 92 gesagt, in 2 bis 3 Jahren wird Schumacher Weltmeister. Es war der 94 und 95 dann praktisch genau der Fall. Also perfektes Orakel. Und aktuell sagt er ja, 26 will man um Podien fahren und um Siege und dann tatsächlich 27 um die Meisterschaft.
Da sprechen wir dann nochmal drüber, wenn es um die Zukunft der Mannschaft geht, auf jeden Fall. Aber gerade ja ernst eben, nehmen, ne? Also lass uns gerade bitte über dieses wilde Gerücht sprechen. Ja. Was will denn Sergio Perez auf einmal in dem Alpine? Ja? Und warum überhaupt überlegt man nach 3 Wochen oder nach 3 Rennwochenenden in Folge, also einem Tripleheader, den Colapinto jetzt schon wieder auszutauschen, den man dann vor wenigen Monaten für 20 Mille Ablöse da irgendwie groß eingekauft und angekündigt hat, als Reservepilot wohlgemerkt. Also der Reservepilot Colapinto hat am Saisonbeginn mehr Aufmerksamkeit von Alpine bekommen als der etatmäßige Pilot Jack Doohan. Das war ja schon höchst merkwürdig auf jeden Fall. Und jetzt soll ausgerechnet Colapinto wieder ausgetauscht werden, ausgerechnet dann gegen Sergio Perez. Finde ich merkwürdig.
Es könnte gerade wegen Red Bull tatsächlich Sinn machen, aber erzähl mal weiter.
Ja. Briatore hat ja auch gesagt, ab dem nächsten Jahr will er ja dann wirklich angreifen. Die Zeit für Experimente ist dann vorbei. Die Experimente muss er jetzt machen, in dieser Saison, wo es eigentlich um nichts geht für Alpine. Ja. Aber bitte, also 3 Fahrer jetzt innerhalb von ein paar Rennen, finde ich schon hochgradig suspekt. Und dem Ganzen jetzt nochmal die Krone aufzusetzen. Wir haben in unserer letzten Episode ausgiebig drüber gesprochen, dass wir Sergio Perez eigentlich schon mit einem Comeback bei Cadillac uns gut vorstellen könnten. Er pokert aber selber noch ein bisschen. Er hat immer betont, dass er mit mehreren Formel-1-Teams in Gesprächen ist. Also Cadillac mit Sicherheit natürlich, ja. Jetzt offensichtlich auch Alpine, wenn man dem so glaubt. Und auch er spekuliert scheinbar auf ein Cockpit bei Mercedes. Das ist ja nochmal eine ganz andere wilde Geschichte. Ich weiß nicht, würde er sich dann bei Alpine ein paar Rennen lang irgendwie warm fahren für ein Comeback? Oder wenn er kommt, bleibt er dann? Setzt er dann darauf, dass Alpine plötzlich mit einem Mercedes-Motor im Heck 2026 wirklich vorne mitfahren kann, wie Briatore das so sagt?
Ich weiß es auch nicht, aber es ist, glaube ich, schwierig, bei Mercedes reinzukommen, denn entweder kommt Verstappen und dann fliegt irgendwie der Russell oder Russell bleibt und dann müsste Antonelli dran glauben und das kann ich mir irgendwie auch nicht vorstellen, nach allem, was man halt ihm zutraut. Und auch Toto Wolff wird ja so ein bisschen als der neue Max Verstappen gehandelt, potenziell.
Toto Wolff oder als Max Verstappen gehandelt?
Nee, Antonelli, aber also. Deswegen wird Toto Wolff sicherlich einen Teufel tun und Antonelli ziehen lassen, um dann Perez zu holen. Vor allem, wenn man halt mit George Russell einen Fahrer hat, der schon super Erfahrung hat und erwiesenermaßen im Mercedes eigentlich das Maximum rausholt, auch wenn das manche von euch ein bisschen anders sehen. Vielleicht, wir haben in den Kommentaren auch schon uns fleißig ausgetauscht mit euch, das sieht jeder ein bisschen unterschiedlich, aber es ist natürlich, und da kann man sich, glaube ich, auch darauf einigen, wenn man jetzt Russell nicht so stark einschätzt, Perez ist sich unbedingt bei allem, was er wirklich drauf hat, ein Upgrade gegenüber dem Russell und wirklich mehr Erfahrung. Ja, hat er auf dem Papier schon, aber ich glaube, das macht jetzt nicht mehr so den großen Unterschied.
Sponsorenpaket,
okay. Mercedes hat aber auch viel Geld, also klar, sowas ist immer interessant, aber ja, nee. Aber um bei Alpine zu bleiben, das wäre vielleicht so irgendwie. Klar, wenn er bei Cadillac hat er natürlich auch ein Team, das so ein bisschen eine Wundertüte ist. Da ist der Ferrari-Motor drin. Man hört ja, dass 26 der Mercedes-Motor der absolute Überflieger sein soll. Wenn das stimmt, dann wäre vielleicht doch Alpine irgendwie so ein bisschen die sichere Variante. Die sind zwar ein bisschen chaotisch, aber du hast keine Ahnung, wie das bei Cadillac läuft. Da wird er sich wahrscheinlich gerade auch in den Gesprächen ein sehr gutes Bild machen wollen. Und so ein Briatore ist halt so ein, dem ist alles wurscht, der ordnet alles dem Erfolg unter. Und dann rollen dann halt die Köpfe. Und vielleicht denkt sich da der Perez auch, wisst ihr was, das habe ich in der gleichen Konstellation bei Red Bull auch schon gehabt und ich habe dann über Saisons praktisch dann meinen Kopf retten können, weil man hat es ja gesehen, also er wurde ja oft angezählt und hat dann aber die 24er Saison noch komplett gemacht und dann haben sie den Cut gemacht und es ist danach ja keinem mehr gelungen und davor eigentlich auch niemanden. Da sind die Leute einfach rausgeflogen. Das war der absolute Wahnsinn. Also das darf man nicht unterschätzen. Also Perez, er ist schon auch jemand, der
ein zäher Hund.
Zäher Hund ist, genau.
Sehr schön. Ja, ein zäher Hund muss man natürlich an der Seite auch von Briatore grundsätzlich sein. Und damit kommen wir mal zum nächsten Punkt. Das ist nämlich allerlei Chaos und Querelen im Hintergrund, die es bei Alpine gibt. Und das war einer dieser Aspekte natürlich, die auch unsere Episode dann immer wieder nach hinten geschoben haben, weil da einfach wilde Dinge passiert sind. Ja? Mhm. Zum Beispiel im Juni 2024 kam überhaupt der erst Flavio Briatore zurück. Und das war natürlich schon durchaus kontrovers, das Thema, ja. Er war schon zweimal beim Team Enstone, ja, hat mit Michael Schumacher einmal und mit Alonso dann zwei super erfolgreiche Phasen gehabt, die erfolgreichsten Phasen überhaupt in der Geschichte des Teams, ist dann aber auch, wie euch natürlich bekannt ist, eigentlich lebenslang gesperrt worden nach dieser unsäglichen Crashgate-Geschichte damals, die 2008 passiert ist, 2009 kam es ans Licht. Er musste sich da verantworten mit Pat Simmons, der war auch irgendwie mit im Boot. Beide wurden gesperrt. Bei Pat Simmons hat man das dann schnell ein bisschen revidiert, weil man dann gemerkt hat, er war da nicht so tief involviert. Briatore hat aber geklagt damals, hat Recht bekommen, so wurde auch seine lebenslange Strafe grundsätzlich mal aufgehoben, ja. Jetzt war er aber natürlich als streitbarer Charakter trotzdem persona non grata, ja, im Paddock und niemand wollte ihn da wirklich in irgendeiner Form engagieren, obwohl man natürlich durchaus genau wusste, klar, der beherrscht sein Handwerk, der ist ein sehr guter Manager, der trifft auch mal die ein oder andere unbequeme Entscheidung, ja. Trotzdem, er galt auch als verbrannt in der Formel 1, bis dann Luca de Meo, der CEO von Alpine, so verzweifelt war scheinbar letztes Jahr, dass er einen Briatore angerufen hat, hat gesagt, komm, mir brennt hier die Hütte weg, mach mal. Ja. genau so im Wortlaut ist es wahrscheinlich abgelaufen. Ne? Nee, also die kennen sich natürlich und Briatore hat seine Dienste da angeboten, ist seitdem Berater. Und dann sind natürlich direkt Bomben explodiert. Ja, Briatore hat innerhalb von kurzer Zeit gesagt, so Freunde, wir müssen hier den Laden zusammenstreichen. Ihr seid mehr oder weniger zu fett, zu aufgedunsen als Organisation. Wir müssen Menschen loswerden, wir müssen unser Motorenprogramm loswerden. Heilige Kuh natürlich, als französisches Team fährt man natürlich mit dem hauseigenen Renault-Motor, der dann jetzt mit dem Alpine-Branding irgendwie versehen war, aber klar, es war die erfolgreiche Motorenfabrik in Viry-Châtillon, die da seit, ja eigentlich de facto wahrscheinlich seit Mitte, Ende der 70er Jahre Motoren gebaut hat. Sie waren ja Pioniere im Turbomotorenbau und so weiter, sie hatten unheimlich Erfolg in den 90ern, erst mit Williams, dann mit Benetton und ja, natürlich dann Mitte der 2000er auch mit dem Werksteam als Renault, natürlich auch mit einem Renault-Motor. Briatore kommt und sagt, nee, das bindet hier zu viel Ressourcen, das lenkt uns ab, wir konzentrieren uns mal auf uns selber, wir packen da jetzt einen Mercedes-Motor rein ab 2026 und ihr macht mit eurer Fabrik, was ihr wollt. Muss man natürlich auch erstmal die Huspe dazu haben, ja, aber der Briatore ist einer, der kann das. Zum anderen, ich habe es auch schon angedeutet, das Team war zu groß. Er meinte, als er da ankam, arbeiteten da 1150 Menschen. Er hat es innerhalb von wenigen Wochen ja auf 850 Mitarbeiter reduziert. Zitat, ja, wörtliches Zitat, diejenigen, die gehen wollten, sind gegangen. Als wir ankamen, waren es rund 150 Leute, jetzt sind es 850. Ja,
1150,
ja.
Genau.
Ja. Ja, genau, 1150. Ob das jetzt natürlich eine gesündere Zahl ist und ob sie dann als Team genauso eine Schlagkraft haben, Briatore glaubt ja, ne? Andere Prozesse, irgendwie alles ein bisschen schlanker, kompakter und das hat natürlich diverse Aspekte, das Ganze. Aber dann sind ja noch mehr Dinge passiert, Sebastian. Magst du übernehmen ab hier?
Ja, gerne, denn es kam dann ein Teamchef namens Oliver Oakes und der hat brilliert tatsächlich als Teamchef in der Formel 2 von der Hightech-Mannschaft, hat er da sehr gute Arbeit geleistet und der kam dann eben nach der Sommerpause 24 und hat dann eigentlich auch so ausgeschaut, als ob er da wirklich eine gute Rolle spielt, was zu sagen hat und das Team nach vorne bringt. Das ging dann tatsächlich auch eine ganze Weile gut, also einige Monate. Es gab dann auch einige interessante Theorien, wie es weitergehen könnte in der Zukunft mit Oliver Oakes, auch Richtung möglichem Teamverkauf, was ja dann auch immer so ein bisschen im Raum steht, dass Briatore auch so ein bisschen das ganze Team fit macht irgendwie für eine Übernahme durch irgendwas anderes Großes. Aber da kommen wir dann auch im Laufe der Episode noch dazu. Und dann hier mit meinem Miami-Shirt kam es tatsächlich nach dem GP von Miami völlig überraschend aus heiterem Himmel dann dazu, dass er rausgeflogen ist. Oliver Oakes wurde gefeuert und ist dann tatsächlich auch untergetaucht. Sehr dubiose Umstände.
Er hat seinen Posten zur Verfügung gestellt. Ja, also gefeuert wurde er eigentlich
nicht. Ja, gut, also offiziell hieß es dann so, genau, er hat seinen Posten zur Verfügung gestellt und dann hieß es, wurde es vermutet, dass er sich mit Briatore da so ein bisschen in die Haare bekommen hat. Denn es hieß, dass zum Beispiel Jack Doohan so ein bisschen der Protégé von Oliver Oakes war. Der hat sich dafür stark gemacht, dass der bei Alpine bleiben soll und eine faire Chance kriegen soll. Und Franco Colapinto, der jetzt im Cockpit sitzt, offiziell halt für diese 5-6 Rennen. Und dann schauen sie vielleicht wieder, ob der Doohan sich reinhockt. Aber der war dann eher der Favorit von Flavio Briatore. Und da scheinen sich so ein bisschen uneins gewesen zu sein. Offiziell hieß es, es waren persönliche Gründe, also das hatte nichts mit einem Streit mit Briatore zu tun. Und völlig verrückter Plot-Twist, dass diese persönlichen Gründe tatsächlich auch sehr dubios sein könnten. Denn es hieß dann, die Bazepin-Familie, also russische Oligarchenfamilie und der Sohn aus dieser Familie, Nikita Mazepin, der war ja auch ehemaliger Teamkollege von Mick Schumacher bei Haas, hat sich da nicht besonders mit Ruhm bekleckert, war einer der, muss man schon sagen, schlechtesten Formel-1-Piloten der letzten 10 Jahre und auf jeden Fall, da soll es irgendwelche dubiosen Geldwäscheaktivitäten gegeben haben, in die Oliver Oakes involviert sein sollte, beziehungsweise sein Bruder, aber indirekt dann eben auch Oliver Oakes eventuell, also da hat man bisher jetzt dann auch nicht so wirklich viel rausgefunden anscheinend. Hieß dann, er ist in Dubai untergetaucht und so weiter und so fort. Also absolutes Chaos und hat natürlich dann sicherlich kurzfristig auch nicht geholfen, da das Team voranzubringen. Aber Dave, so chaotisch jetzt die Fahrersituation und diese Entlassungen und dann eben jetzt die Oaks-Geschichte ist, es gibt tatsächlich auch einige Lichtblicke bei Alpine, die sind auch wirklich relativ groß, denn ein wirklich wichtiger, eine wichtige Personalie ist gekommen und die könnte tatsächlich so ein bisschen der Joker bei Alpine sein.
Das Ass im Ärmel. Und um den lieben Kollegen drehte sich eigentlich unsere Alpine-Folge lange, lange Zeit. Wir wollten eigentlich ein Loblied singen auf David Sanchez, seines Zeichens tatsächlich beschlagener Ingenieur mit reichlich Erfahrung. Er hat so ein bisschen auf der technischen Seite eben den Umschwung da eingeleitet letztes Jahr. Können wir mal ganz kurz drüber sprechen, ja? Wir haben ja schon vorhin mal kurz drüber geredet, dass es da einen Aufwärtstrend gibt, durchaus bei Alpine seit dem letzten Jahr eben. Mit David Sanchez kam dann dieser Aufschwung zustande oder da bemerkte man den so richtig, ja? Er kam erst im Mai 2024 zur Mannschaft, er kehrte wieder, muss man sagen. Er hat nämlich 2005 seine Karriere im Team Enstone gestartet überhaupt, hat dann lange, lange Zeit bei Ferrari gearbeitet, sehr erfolgreich, ist dann von Ferrari zu McLaren gewechselt und ist dann nach 3 Monaten bei McLaren gleich wieder weitergezogen. Das war auch eine sehr merkwürdige Geschichte, aber wir haben auch schon mal drüber gesprochen natürlich zu seiner Zeit. Er wurde da in eine Hierarchie rein implementiert, die so gar nicht abgesprochen war zu dem Zeitpunkt, als er bei McLaren unterschrieben hat, waren die Voraussetzungen ganz andere und dann war sein Arbeitsbeginn, ja, sein erster Arbeitstag, da sagt man, ja, übrigens, du machst gar nicht das, was du eigentlich solltest, sondern du bist jetzt irgendwie hier eingeteilt und da hat man dann schnell gemerkt, das passt einfach nicht zusammen, die Vorstellungen sind da grundsätzlich andere, deswegen Freistellung und dann hat er bei Alpine angeheuert, bei seiner alten Mannschaft im Team Enstone, ja, und hat da mal das Heft in die Hand genommen, ja, der Aufschwung, der im letzten Jahr da stattgefunden hat bei Alpine, begründet sich natürlich auf das ein oder andere wirklich sehr effektive und sehr kluge Upgrade. Nicht alle gehen wahrscheinlich auf die Handschrift von David Sanchez zurück, aber die später dann in der Saison kamen, auf jeden Fall. Ja. Und das Auto, so wie es dann eben in Brasilien ja auf dem Podium stand, im übertragenen Sinne mit 2 Piloten, das war dann definitiv schon mit der Handschrift von David Sanchez versehen. Und die Piloten haben sich auch wirklich positiv geäußert. Das Auto war viel besser fahrbar. Das Auto war natürlich leichter. Das war die allererste Hausaufgabe an die Alpine-Ingenieure. Und obwohl ja da der Renault-Motor drin steckte, der tatsächlich und nachweislich auch, das bestätigen alle anderen Mannschaften auch, so um die 20, 30 PS weniger auf der Brust hat als die anderen Aggregate. Und das ist in der Formel 1 immer noch eine Welt. Obwohl da dieser Motor drin steckte, war Alpine plötzlich gar nicht mal schlecht unterwegs. Ja. Das ist sicher auch die Logik dahinter, jetzt den Motor zu wechseln. Ohne großen Aufwand steckt man sich da jetzt einen Mercedes-Motor rein, der vielleicht der stärkste sein könnte ab der kommenden Saison wieder. Weiß man nicht. Und dann, wenn das Auto einigermaßen passt, und dazu sollte die technische Abteilung in der Lage sein, könnten sich tatsächlich die Zukunftsvisionen von Briatore und Coda bestätigen. Aber was sind eigentlich die Zukunftsaussichten, Sebastian? Da gibt's ja durchaus sehr, sehr viele, sehr unterschiedliche Theorien, oder?
Absolut. Und auch da gehen wir jetzt nochmal kurz auf das Zitat von Briatore ein. Und das ist wirklich spannend. Also ich habe vorhin gesagt, er hat damals die Weltmeisterschaften von Michael Schumacher angekündigt, eigentlich aufs Jahr genau, auf die Saison genau, auch bei Fernando Alonso war das so, als der seinen ersten Formel-1-Sieg gefeiert hat 2003, hat eben auch Briatore gesagt, dass es in den nächsten 2 bis 3 Jahren Weltmeisterschaften geben wird mit Alonso und das ist dann auch so gekommen. Spannende Geschichte auf jeden Fall, aber was man eben jetzt auch sagen kann, er hat auch wieder so eine Aussage getätigt, hat gesagt, wir werden 2026 um Siege mitfahren, das garantiere ich. Also sehr, sehr selbstbewusst, sehr guter Mann.
Ein echter Flavio.
Und 2027 wollen wir dann Titelanwärter sein. Also der verspricht sehr viel, kennen wir auch anders von Audi zum Beispiel, die stapeln so tief, die sagen, die ersten 4 Jahre reißen wir eh nichts, 2030 machen wir dann vielleicht irgendwie mal ein Podium klar. Sieht bei Alpine anders aus. Und jetzt schauen wir mal. Also es könnte jetzt nämlich sein, dass die bald nicht mehr Alpine heißen, dass die, gehen wir jetzt auf alles ein. Also, Porsche. Name, der Dave mit Red Bull in Verbindung gebracht worden ist, eine ganze Weile lang. Hat sich nicht bewahrheitet, dass die sozusagen dann die Motoren liefern und es dann irgendwie Red Bull Porsche wird oder wie auch immer. Könnte jetzt aber über Alpine durch die Hintertür doch in die Formel 1 reinkommen. Ja. Über ein Branding, Werksteam wird es dann wahrscheinlich nicht werden, aber das wäre eine spannende Variante. Und auch natürlich ein sehr klangvoller Name.
Das auf jeden Fall, wir wissen es aber nicht. Wir haben in einer der letzten Episoden mal drüber gesprochen, lieber Sebastian, vielleicht, lieber Sebastian in der Post-Production, vielleicht verlinkst du uns da die Episode irgendwo. Da hatten wir es schon drüber, ja. Es ist unklar, ob und in welcher Form. Es wäre natürlich auch denkbar, dass Porsche den ganzen Laden dann kauft, wenn bei Alpine wirklich die Alarmglocken schrillen irgendwann. Gibt es dann vielleicht eine überschaubare Summe, für die man den ganzen Laden übernehmen könnte?
Günstiger auf jeden Fall, als komplett ein neues Team anzumelden.
Das definitiv. Ohnehin, ganz genau, ja. Also Porsche ist auf jeden Fall eine Option. Aber eine andere Option, die war auch nicht minder spannend, war, zumindest solange Olli Oaks da irgendwie an das Ruder in der Hand hatte, schien diese Option durchaus nachvollziehbar und logisch, ja. Der Name Hightech, wir haben ja schon drüber gesprochen vorhin, das ist das Team von Olli Oaks. In der Formel 2, ich meine auch in der Formel 3 haben sie da ein paar Autos im Einsatz. Das hat sich ja beworben damals als 11. Team in die Formel 1 auch. Ja. Wurde nicht genommen, die Bewerbung wurde zurückgewiesen. Ihr wisst es auch, Andretti wurde eigentlich zurückgewiesen. Nach langem Tohuwabohu wird es jetzt Cadillac und sie kommen doch. Aus Hightech ist aber nichts geworden. Aber Teamchef Olli Oaks hat sich dann von seiner Formel-2-Mannschaft losgerissen und wurde dann eben bei Alpine installiert als Teamchef. Das war für viele, viele schon ein relativ starkes Indiz dafür, dass man dann über den Umweg versucht, Alpine dann umzubranden. Dafür spricht natürlich auch, dass man die Motorenfabrik losgeworden ist. Wir stecken ja jetzt einen Mercedes-Motor rein, schreiben da jetzt statt Alpine Hightech drauf und voilà. Das war auf jeden Fall eine realistische Option, aber angesichts dieser aktuellen Entwicklungen, du hast es ja kurz umrissen, was da gerade läuft, wird das wahrscheinlich nichts mehr werden. Ja, Olli Oaks ist jetzt erstmal untergetaucht, auch das Formel 2 Team hat so seine Problemchen, aber es fährt, die Autos sind im Einsatz, es sah kurze Zeit auch mal ein bisschen anders aus, also vielleicht einigt man sich da gerade hinter den Kulissen. Aber gerade dieses Formel 2 Team ist dann auch ein Punkt, der macht die ganze Sache wieder spannend. Denn das Team tritt nicht mehr als Hightech an in der Formel 2, sondern als Hightech TGR, ja, oder TGR, je nachdem. Und diese drei Buchstaben stehen für nicht weniger als Toyota Gazoo Racing. Ja. Das habt ihr vielleicht schon mal gehört. Unsere Freunde, die immer fleißig die WEC gucken wollen, euch ist das natürlich ein fester Begriff. Das ist natürlich die Rennsportabteilung bei Toyota.
So sieht's aus.
Und die hat jetzt mit dem Formel-2-Team Hightech auch so eine Art technische Kooperation. So wie das mit Haas in der Formel 1 eben auch gerade abläuft. Und offiziell ist die Erklärung dafür, ja, wir sind Toyota, wir haben da junge, aufstrebende Ingenieure, wir wollen die mal so ein bisschen jugendforschmäßig in die Formel 1 einschleusen, damit die sich alles angucken, damit die da was lernen, dann kommen die zurück in den Konzern und bringen ihr Wissen da ein und alles wird super. Soweit die offizielle Erklärung. Inoffiziell glauben definitiv wir, glaube ich, ja, ich spreche da gerne von uns beiden und sicher auch einige Experten daran, dass Toyota sehr genau prüft, ob sich ein Werkseinsatz in der Formel 1 denn nicht mal wieder lohnen würde. Sie fahren ja seit vielen, vielen Jahren in der WEC rum, haben da eigentlich alles gewonnen. Die Konkurrenz da wird stärker, ja, auch die WEC boomt tatsächlich, aber mit dem Siegen wird es da schwerer. Warum denn nicht den ganz großen Wurf wagen mit der Formel 1?
Vorne.
Ja, mit der Formel 1 hat Toyota ja ohnehin noch eine Rechnung offen, auf jeden Fall. Da haben sie mal sehr, sehr viel Geld verbrannt und statt alles wieder von neu aufzubauen, könnten sie sich vielleicht einkaufen. Wir haben eigentlich bei Haas schon vermutet, dass da vielleicht Überlegungen in die Richtung abgehen, aber vielleicht machen sie das ja jetzt tatsächlich mit Alpine. Und der Hit ist der entscheidende, ist ganz merkwürdig, denn Ryo Hirakawa, den kennt ihr vielleicht, erfolgreicher WEC-Pilot eben mit Toyota, war in den letzten Wochen und Monaten für einige Formel 1-Teams im Einsatz, hat getestet, hat Freitagseinsätze absolviert für Haas, für McLaren, aber eben auch für Alpine. Und diese Verbindung, dass man von Hightech über Hirakawa und Toyota da irgendwie über dieses Dreieck da was konstruiert kriegt, ist gar nicht so abwegig, denke ich.
Ja, Ja, spannend wäre es. Also, was ich total den absoluten Megahammer finden würde, ist, wenn Porsche Alpine übernimmt und dann Toyota Haas. Also Haas soll ja auch, das sagt man ja immer wieder, Gene Haas bereit sein, das irgendwann zu verkaufen, gewinnbringend. Wäre natürlich absolut insane, weil dann hätten wir so viele namhafte Hersteller und Automarken hier in der Formel 1, dass hat es in der Form, glaube ich, dann auch lang nicht gegeben. Also,
da gehe ich mit. Das machen wir so. Bitte so cool. Machen.
So, jetzt zum Abschluss fehlt uns natürlich noch so ein bisschen ein Puzzlestück oder viel mehr Alpine natürlich. Also unsere Sorge ist das jetzt weniger. Es macht trotzdem Spaß, darüber zu diskutieren. Wir nehmen nochmal ein Zitat von Flavio Briatore. Der ist ja momentan so eine Art Interims-Teamchef, auch wenn er da eher mal so sich Berater nennen darf und man da sehr vorsichtig ist, wie man den dann sozusagen offiziell betitelt. Aber er schaut sich gerade momentan, und er ist da sicherlich derjenige, der das Sagen hat, nach einem Nachfolger um von dem interimsmäßig gerade agierenden Dave Greenwood. Der ist momentan Renndirektor und da ist jetzt auch ein anderer sehr großer Name, Christian Horner, der soll angeblich in der Verlosung sein. Briatore selber sagt, wir sehen uns um, wir wollen keinen Fehler machen, ich bin bereit, mir die Zeit zu nehmen. Und das wär,
dubios.
Ja, und das wäre gar nicht mal so weit hergeholt, denn bei Christian Horner ist es so, dem schwimmen so ein bisschen die Fälle davon, und zwar immer schneller bei Red Bull. Er ist da auf jeden Fall angeschlagen, hat nicht mehr so viel Macht, wir haben es in der letzten Folge auch mal thematisiert, darf jetzt nicht mehr alles selber entscheiden, das war vorige Saison noch anders, inzwischen muss er sich die den Segen der Red Bull Bosse, also jetzt nicht von Red Bull Racing, sondern wirklich von Red Bull selber dann holen und der wird momentan ja auch mit Ferrari mal los in Verbindung gebracht und Alpine wäre da vielleicht ein ganz guter Fit, denn er ist ein ähnlich harter Hund, glaube ich, wie Flavio Briatore, ich glaube, die verstehen sich wahrscheinlich ganz gut, ja, und ja, warum nicht, ist natürlich Spekulation. Absolut. Ihr könnt euch jetzt natürlich da beteiligen. Das ist insgesamt sowieso eine hochspekulative Folge. Wir haben jetzt aber mal wirklich geschaut, euch mal so ein bisschen Überblick zu geben über die Sachlage und würden uns jetzt auch mal interessieren. Was ist denn eurer Meinung nach an diesen teilweise ziemlich heißen Gerüchten dran? Was würde Sinn machen? Was würdet ihr euch wünschen? Seht ihr zum Beispiel auch Flavio Briatore als geeignet an, da wirklich das Ganze wieder auf Kurs zu bringen? Oder sagt ihr, der macht da mehr kaputt irgendwie langfristig, als er da hilft? Der sollte vielleicht auch gar nicht da sein, weil er ja eigentlich ursprünglich mal seine lebenslange Sperre bekommen hat. Also ich glaube, Dave, wir haben wieder viel, viel Stoff, um mit euch in den Kommentaren so richtig schön in den Austausch zu gehen. Und ich glaube, da freuen wir uns jetzt auch schon sehr drauf.
Einen habe ich noch. Jetzt pass auf, stell dir mal vor, es kommt so. Dann fährt Aston Martin hier das edelste britische Team als James Bond gegen Alpine hier mit Briatore und Horner als die Oberbösewichte.
Super Villain, ja.
Und mit diesem spannenden Bild, ja, entlassen wir euch gerne. Welche Gefühle löst das denn bei euch auf, wenn ihr daran denkt, dass Christian Horner und Flavio Briatore ausgerechnet vielleicht in einem Team zusammenarbeiten könnten? Also ich kann mir das ehrlich gesagt so nicht wirklich vorstellen, aber irgendwie witzig wär's. James Bond und die Bösewichte unbedingt so machen. Ich würde sagen, wir machen mal einen Deckel auf die Episode hier, Freunde. Mehr Formel 1 ist mehr gut. Das ist unser Motto, ihr kennt es. Und ja, damit ihr nichts verpasst, Abo hier, Glocke da. Ihr kennt das Spiel. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, ahoi.